Ja, der Bruder Schmidt aus der Versammlung Spandau West wurde eingeladen mit dem Thema, was die nahe Zukunft bringt.
Ein altes chinesisches Sprichwort lautet, wer Ereignisse 3 Tage im Voraus weiß, wird 1000 Jahre im Reichtum leben. Und dieses alte Sprichwort zeigt, dass der Mensch schon seit langer Zeit ein gesteigertes Interesse an seiner Zukunft hat. Nun, warum ist das so? Warum hat der Mensch ein Interesse an seiner Zukunft? Nun, welche Gedanken machst du dir denn über deine Zukunft, über die Zukunft deiner Familie? Junge Menschen fragen sich vielleicht, was soll ich für einen Beruf lernen? Oder soll ich heiraten? Oder eher nicht? Oder du fragst dich vielleicht, soll ich ein Haus kaufen oder soll ich eher zur Miete wohnen? Oder vielleicht fragst du dich auch, sollst du dich selbstständig machen in dieser Zeit? Es können aber auch existenziellere Fragen sein, wie zum Beispiel, wie sieht es mit der finanziellen Sicherheit aus? Oder wird es eine Inflation geben? Wovon soll ich die Miete bezahlen und wovon soll ich meine Lebensmittel bezahlen? Oder werde ich überhaupt Lebensmittel bekommen? Was ist mit meiner Gesundheit, mit meiner Sicherheit? Oder wird es das Land, in dem wir hier leben, weiterhin schaffen, für Frieden zu sorgen? Diese Fragen zeigen uns eigentlich, dass wir uns Gedanken über unsere Zukunft machen, weil wir unsere Zufriedenheit und unser Glück in der Zukunft absichern wollen. Das ist ganz logisch, ein ganz normaler Vorgang. Und eventuell müssen wir da jetzt ja schon reagieren. Zum Beispiel, wenn du dir vorstellst oder wenn du wüsstest, dass das Haus, in dem du wohnst, in 3 Tagen abbrennen würde. Da würdest du natürlich jetzt schon für Vorsorge treffen, alles raus. Ne? Ist jetzt nur ein fiktives Beispiel, aber du würdest natürlich auch alle anderen warnen. Also du würdest jetzt schon was tun, damit dein Glück und deine Zufriedenheit in der Zukunft gewahrt bleibt. Nun, suchen denn Menschen Informationen über ihre Zukunft? Nun, ihr kennt vielleicht welche, die gucken sich jede Nachrichtensendung an. Die müssen immer auf dem Laufenden bleiben. Jede Entwicklung im Weltgeschehen müssen sie auf jeden Fall erkennen. Andere suchen wiederum bei Finanzexperten Auskunft über ihre Zukunft, wenn es um finanzielle Dinge geht zum Beispiel. Wieder andere bei Politikern oder Wissenschaftlern. Dann gibt es auch welche, die ja der Astrologie Fragen zuwenden oder sich sogar zur außersinnlichen Wahrnehmung hinreißen lassen. Leider lassen aber die meisten Menschen die Bibel als wichtige Quelle für Informationen zu unserer Zukunft außer Acht. Dabei hat sie ja viel über unsere Zukunft zu sagen. Und das ist dann kein Rätselraten, sondern es sind ja wirklich zuverlässige Informationen. Warum kann man das sagen? Nun, die Antwort, die finden wir in der Bibel selbst und ich möchte euch ermuntern, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Und zwar finden wir eine interessante Aussage in Jesaja Kapitel 46. Und hier sagt der Autor der Bibel, er spricht hier also selbst über sich, Kapitel 46 in den Versen 9 und 10, gedenkt der ersten Dinge von langer Zeit her, dass ich der Göttliche bin, und da ist kein anderer Gott noch irgendeiner wie ich, der von Anfang an den Ausgang kundtut und von alters her die Dinge, die nicht getan worden sind. Und wenn wir einige Kapitel zurückblättern zum Kapitel 42, wird diese Aussage noch gestützt. Im Kapitel 42, Vers 9, hören wir auch vom Autor der Bibel, die ersten Dinge, siehe, sie sind gekommen, doch, und das ist wichtig für uns, neue Dinge verkündige ich, bevor sie zu sprießen beginnen, lasse ich sie euch hören. Das zeigt uns also, dass die Bibel wichtige und interessante Informationen für unsere Zukunft hat. Ja, aber welche Dinge sind denn schon gekommen? Na, zum Beispiel beschreibt die Bibel unsere Zeit ziemlich genau. Viele von uns kennen das Kapitel 24, Matthäus, Evangelium oder auch Lukas 21, 2. Timotheus, Kapitel 3. Da werden viele Dinge beschrieben und wir können aus unserer heutigen Sicht erkennen, das beschreibt genau unsere Zeit, in der wir heute leben. Also hat die Bibel schon für unsere Gegenwart viel zu sagen. Doch, welche neuen Dinge, wie wir es eben im Vers 9 gelesen haben, werden denn verkündet und was steht uns noch bevor? Interessiert dich das? Fragst du dich vielleicht, wie wird dich das denn berühren? Fragst du, ob deine Zukunft glücklich wird? Nun, auch Jesu Jünger waren an ihrer Zukunft interessiert. Und ihr kennt vielleicht die Begebenheit, wo sie zusammen im Tempel waren und Jesus sich äußerte, dass hier das alles nicht mehr so sein wird. Hier wird kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Er sprach also von einschneidenden Ereignissen und sie waren jetzt sehr neugierig. Und wir können das in Matthäus Kapitel 24 mal gemeinsam lesen. Also nachdem sie im Tempel waren, Matthäus 24, und hier ist es ab dem Vers 3, sie waren also zusammen jetzt alleine, und der B-Teil vom Vers 3 sagt: Sag uns, fragen sie ihn, wann werden diese Dinge geschehen, von denen er im Tempel gesprochen hat, und was wird das Zeichen deiner Gegenwart und des Abschlusses des Systems der Dinge sein? Jesus machte in seiner Antwort auf bestimmte Anzeichen aufmerksam, an denen man diese Wendung im Weltgeschehen erkennen könnte. Zeichen, die man aus Sicht der Jünger Jesu in der Zukunft sehen könnte. Dieses Zeichen also sollte einen Abschluss eines Systems der Dinge ankündigen, aber zum anderen sollte man auch sehen können, dass Jesus im Himmel zu regieren begonnen hat. Die Bibel, die kennzeichnet das Jahr 1914 als diesen Zeitpunkt. Das können wir im Buch Daniel hervorragend erkennen. Also diese Zeichen haben sich erfüllt. Das können wir, wie gesagt, aus unserer heutigen Sicht erkennen. Das heißt, wir sind genau im Abschluss eines Systems der Dinge. Genau in der Phase, die Jesus beschrieb, als er mit seinen Jüngern auf dem Ölberg saß. Also für die Gegenwart ist es jetzt okay. Aber was ist mit der Zukunft? Interessanterweise geht die Bibel in ihren Aussagen über unsere heutige Zukunft auf dem Zeitstrahl auch in die Zukunft, über unsere Gegenwart hinaus. Und das Buch der Offenbarung, das zeigt nicht nur gegenwärtige, sondern auch zukünftige Ereignisse, die für uns sehr interessant sind. Und wir möchten auch hier mal die Bibel aufschlagen, Offenbarung 16, aufschlagen. Und hier, die Offenbarung spricht ja immer in sehr prophetischer Art von Dingen. Auch hier ist es sehr, sehr prophetisch und auch die Ausdrucksweise ist dementsprechend. Offenbarung 16, ab dem Vers 13 lesen wir dann: Und ich sah drei unreine, inspirierte Äußerungen, die aussahen wie Frösche, aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des wilden Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten ausgehen. Sie sind tatsächlich von Dämonen inspirierte Äußerungen und vollbringen Zeichen, und sie ziehen aus zu den Königen der gesamten bewohnten Erde, um sie zu versammeln zum Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Und im Vers 16 lesen wir dann: Und sie versammelten sie an dem Ort, der auf Hebräisch Harmagedon genannt wird. Harmagedon, also dieser große Krieg Jehovas, der wird jede Spur des irdischen Systems Satans auslöschen. Die Überlebenden dieses großen Krieges von Harmagedon, also die Gerechten, diejenigen, die Jehova gefallen, werden sich dann an den Wiederaufbau machen und dann die Erde in ein Paradies verwandeln. Das können wir dann in Offenbarung 21 in den Versen 3 und 4 lesen. Viele von uns kennen diese Aussage. Da wird gesagt, dass es keine Umweltverschmutzung mehr geben wird. Es wird kein Schmerz, keine Trauer, kein Geschrei, keine Tränen. Es wird sogar der Tod nicht mehr sein. Das sind wunderbare Dinge. Und du kannst sie erleben. So, jetzt wissen wir ja, was die Zukunft bringt. Aber ist das Thema jetzt erschöpfend behandelt? Eigentlich nicht. Denn für uns ist ja gerade interessant, was sich denn bis dorthin ereignet, auf was wir eigentlich uns einstellen müssen, auf was wir reagieren müssen. Und da sind es vier grundlegende Entwicklungen, die bis dorthin, bis Jehova eingreift, passieren müssen. Und die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen und da müssen wir uns ein bisschen an die Bibelarbeit machen. Die erste Aussage, die finden wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Die erste Entwicklung, die für uns wichtig ist, 1. Thessalonicher 5, Vers 3, da wird gesagt, wann immer sie sagen Frieden und Sicherheit, dann wird plötzliche Vernichtung sie überfallen, wie die Geburtswehe eine Schwangere, und sie werden keinesfalls entrinnen. Es wird also eine weltweite Situation entstehen, die den Ruf nach Frieden und Sicherheit zu rechtfertigen scheint. Also nicht eine einzige Aussage von einem Präsidenten oder so, sondern es wird eine weltweite Situation entstehen, die diesen Ruf nach Frieden und Sicherheit rechtfertigen wird. Das wird dann das endgültige Signal für die beginnende Weltveränderung sein. Und aus dieser Situation heraus ergibt sich dann die zweite Entwicklung, die wir in Offenbarung 17 finden. Und auch hier wieder gibt es prophetische Begrifflichkeiten, die ich vielleicht vorher ein bisschen erklären möchte. Wenn hier zum Beispiel von 10 Hörnern gesprochen wird, dann ist damit die Gesamtheit der politischen Mächte gemeint, die auf der Erde aktiv sind. Und wenn wir von einer Hure jetzt gleich lesen, dann wissen wir aus dem Kontext der Bibel, dass damit Babylon die Große, also das Weltreich der falschen Religion, gemeint ist. Wir lesen mal Offenbarung 17, Vers 16. Und die 10 Hörner, die du sahst, und das wilde Tier, diese werden die Hure hassen, und sie werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihre Fleischteile auffressen und werden sie gänzlich mit Feuer verbrennen. Sprich, sie wird vernichtet werden, das Weltreich der falschen Religion. Das wäre die zweite Entwicklung. Und du sagst dir, vielleicht ist ja utopisch. Ja, das Weltreich der falschen Religion wird vernichtet. Undenkbar. Aber seid ehrlich, wenn es naheliegend wäre, dann bräuchten wir uns jetzt auch nicht darüber unterhalten. Also diese zweite Entwicklung wird eintreffen. Und dann die dritte Entwicklung, die finden wir im Bibelbuch Hesekiel, und zwar im 38. Kapitel. Hesekiel 38. Und ihr könnt die Bibel dann auch in diesem Kapitel aufgeschlagen lassen. Wir lesen zuerst mal den Vers 16. Und du wirst ganz bestimmt gegen mein Volk Israel heraufziehen, wie Wolken, um das Land zu bedecken. Im Schlussteil der Tage wird es geschehen, und ich werde dich gewiss gegen mein Land herbeiführen, damit die Nationen mich erkennen, wenn ich mich vor ihren Augen an dir, o Gog, heilige. Also Satan, der hier als Gog bezeichnet wird, wird mit Hilfe der Nationen einen bösartigen Angriff auf Jehovas Volk vornehmen. Er wird den Versuch unternehmen, dieses Volk, was ihm ein Dorn im Auge ist, zu vernichten. Das wäre die dritte Entwicklung. Die vierte, die lesen wir ein paar Verse weiter, im Vers 18, im Kapitel 38 vom Hesekiel, wird gesagt, und es soll geschehen an jenem Tag, an dem Tag, an dem Gog auf den Boden Israels kommt, also um zu versuchen, es zu vernichten, ist der Ausspruch des souveränen Herrn Jehova, dass mein Gerippe in meiner Nase aufsteigen wird. Und im Vers 22 sagt er dann, und ich will mit ihm ins Gericht gehen, mit Pest und Blut, mit einem flutenden Regenguss und Hagelsteinen, Feuer und Schwefel werde ich hinabregnen lassen auf ihn und auf seine Scharen und auf die vielen Völker, die mit ihm sein werden. Es ist also die Vernichtung all derer, die übrig geblieben sind von Satans irdischen System. An diesem Tag, an dem Tag Gottes, wird Satan und sein Gefolge hier auf der Erde vernichtet werden und Satan selbst mit seinen Dämonen wird dann in den Abgrund geworfen werden. Klingt das alles für dich etwas theoretisch? Vielleicht. Hast du dir das schon mal vor deinem geistigen Auge vorstellen können? Diese vier Entwicklungen. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Nun, wir können das mal gemeinsam machen, uns das mal ein bisschen vorstellen, wie das vielleicht sein wird. Stell dir mal vor, du könntest jetzt 3 Tage in die Zukunft blicken. Und wenn wir uns das vorstellen, müssen wir nicht erschrecken, wir müssen nur etwas darüber nachdenken, wie sich das entwickeln könnte. Also es könnte etwa so aussehen. 28.11. 19:58 Uhr. Du hast es auf deiner Couch dir bequem gemacht. Heute möchtest du dir mal einen Film ansehen. Und vorher noch die Nachrichten. Es ist also 20 Uhr und du hörst jetzt Folgendes. Es ist gleich was zu hören. Die Nachrichten.
Die Nachrichten. New York. Wie vor 3 Stunden bekannt wurde, hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in einer geheimen Sitzung vor 3 Tagen die Auflösung aller religiösen Institutionen und Organisationen beschlossen. Um dieser Verordnung Nachdruck zu verleihen, sind heute Nacht in einer konzertierten Aktion neben dem Vatikan die wichtigsten Zentren katholischer, protestantischer und islamischer Kirchen von Militäreinheiten besetzt und der Besitz beschlagnahmt worden. Der US-Präsident und der UN-Generalsekretär rechtfertigen einmütig diese radikale Vorgehensweise als den einzigen Weg für echten Frieden und Sicherheit weltweit.
Na, ungläubig starrst du jetzt auf deinen Fernseher. Du bist wie angenagelt auf deiner Couch. Du wusstest, dass es einmal so kommen würde. Aber heute? Jetzt? Du bist wie betäubt. Es gehen dir 1000 Gedanken durch den Kopf. Und als dir klar wird, dass das Ereignis ist, dass die Vernichtung Babylons den Großen anspricht, da sprichst du erstmal ein Gebet und bittest Jehova um Kraft und Anleitung. Und nach einem Telefonat mit einem Ältesten deiner Versammlung gehst du ziemlich aufgewühlt ins Bett. Es wird eine unruhige Nacht. 29.11. Als du zur Arbeit fährst, beobachtest du, wie eine eigenige Jugendliche die Fenster einer Kirche mit Steinen einschmeißen. In einem gewissen Abstand stehen Polizisten, aber sie greifen gar nicht ein. Und als du auf der Arbeit ankommst, ist man auch hier in Aufregung über die Nachricht. Das Radio läuft und die Ereignisse, die überschlagen sich. Es gibt Demonstrationen in ganz Europa und dann auf dem ganzen Globus. Befürworter und Gegner des Religionsverbots liefern sich Straßenschlachten und Polizei und Militär muss dazwischen gehen. 2.12. Die Lage hat sich noch mehr zugespitzt. Es gibt mehr Militär und Truppen sollen jetzt dieses Verbot durchsetzen. Die Ältesten deiner Versammlung veranlassen auf Anweisung der leitenden Körperschaft jetzt Zusammenkünfte für jeden Tag. Das besondere Programm, was dort geboten wird, ist eine notwendige Stärkung. Es gibt Ansprachen über das Ausharren biblischer Vorbilder, wie zum Beispiel Noah, Daniel oder auch Jesus Christus. Es werden gemeinsame Lieder gesungen, das könnt ihr besonders gut, und es werden Gebete gesprochen. Leider kommen nicht alle regelmäßig. 5. Dezember. Die Stimmung in der Bevölkerung ist immer noch sehr aufgeheizt. Und in der Versammlung treffen jetzt hier 5000 Königreichsnachrichten ein. Vielleicht sogar die Nummer 38. Innerhalb von 4 Tagen sollen die verteilt werden. Dieses Traktat befasst sich damit, wie die Ereignisse enden werden. Und es soll mit ganz wenigen Worten angeboten werden. Mit dieser Aktion endet das weltweite Predigtwerk. Nicht alle finden den Mut, sich an dieser Aktion zu beteiligen, aber du gehst und du machst wunderbare, glaubensstärkende Erfahrung. Denn zu deiner Überraschung hört dir jeder zu. Und trotz der Gewalt, die draußen herrscht, bekommst du nichts ab. Und du spürst die Begleitung der Engel. 9. Dezember. Im Radio und im Fernsehen weist man auf die Tätigkeit der Zeugen Jehovas hin. Alle, besonders Nachbarn, werden aufgefordert, Zeugen Jehovas unverzüglich anzuzeigen. Offenbar beginnt jetzt das dritte Ereignis, nämlich der Angriff Gogs von Magog auf das Volk Jehovas. Aber es gibt trotzdem täglich Versammlungen im Königreichssaal und du gehst hin. Und als wären die Menschen mit Blindheit geschlagen, sie sehen den Saal nicht, sie rühren ihn nicht an, obwohl andere Kirchen damit ganz große Schwierigkeiten haben. Aber der Weg zum Saal, der ist gefährlich. Soldaten wollen dich aufhalten, doch unfassbar, sie brechen vor deinen Augen zusammen. Du siehst das Eingreifen Jehovas und du erinnerst dich an Sacharja 2, Vers 8. Wer meinen Augapfel antastet, wie wer euch antastet, steht da, der tastet auch meinen Augapfel an. Und kurz bevor du im Saal hier ankommst, kannst du sie sehen, diese übernatürlichen Erscheinungen am Himmel. Und dir fällt Lukas 21, Vers 10 ein, wo es heißt, es wird furchteinflößende Anblicke und große Zeichen vom Himmel her geben. Die Menschen begreifen jetzt, dass es keine menschliche Katastrophe ist, sondern das Eingreifen Jehovas. Sie realisieren jetzt, dass es für sie zu spät ist. Panik bricht aus und wie in Hesekiel 38 beschrieben, erhebt jetzt jeder gegen den anderen die Waffen und ja, sie schädigen sich alle selber. Dazu kommen Naturgewalten wie Erdbeben, Hagelsteine, Sturmfluten, wie wir es im Kapitel 38 auch eben zusammen gelesen haben. Alle, die sich erwählten, Jehova nicht zu dienen, kommen dabei um. Und du? Ja, du sitzt mit deinen Brüdern und Schwestern im Königreichssaal, singend und betend. Aber nicht alle, von denen du gehofft hast, dass sie hier wären, sind hier. Der Lärm draußen lässt nach und auf einmal ist völlige Ruhe. Harmagedon ist vorbei. Das Harmagedon, von dem viele gesagt haben, es würde nie kommen. Und von dem einige sagten, ja gut, aber nicht zu meinen Lebzeiten. Wird das so sein? Es könnte so sein. Es könnte so sein. Und wir wollen uns auch nicht über Details hier so auseinandersetzen, aber eins ist ganz wichtig. Ein Gedanke ist sehr wichtig. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Wir brauchen uns keine Angst zu machen, denn Jehova ist ja mit uns. Nun, warum haben wir uns das so bildlich vorgestellt? Weil wir daran erkennen können, wenn wir darüber nachdenken, was für uns wichtig ist. Wichtig ist nämlich, schon heute über unseren Glauben zu wachen. Denn das wollte Jesus uns klar machen, seinen Jüngern, aber auch uns. Er spricht in Matthäus 24 von den Tagen Noahs. Ihr könnt euch vielleicht erinnern. Und diese Zeit, von der er da spricht, die Tage Noahs, war auch eine Zeit vor einem Eingriff Jehovas. Und Jesus beschreibt die Menschen dort in der Zeit Noahs als beschäftigt. Sie kauften, sie verkauften, sie heirateten, sie haben Häuser gebaut, also so die Alltagsroutine. Sie waren so beschäftigt, dass sie keine Kenntnis nahmen. Die waren ja nicht alle abgrundtief böse, aber sie nahmen keine Kenntnis. Und das war Grund genug, dass sie in der Flut umkamen. Ein Lebensbericht einer Schwester sagte mal, oder da schrieb sie mal, dass ihr Vater immer gesagt hat, wir sollen so planen, als käme Harmagedon nicht zu unseren Lebzeiten. Aber so leben, als käme es morgen. Und das trifft das eigentlich sehr gut. Und was ist mit uns? Nun, wir könnten uns wieder einige Fragen stellen. Zum Beispiel, wie viel investieren wir in unsere berufliche Qualifikation oder Altersvorsorge? Wie stark engagieren wir uns jetzt schon für ein angenehmes Leben? Oder wenn es schon heute braucht, ist die Versammlung zu versäumen, wie sollen wir das in der großen Drangsal schaffen, unter dem Druck? Wenn es uns heute schon schwerfällt, mit Mitchristen Frieden zu halten, wie werden wir ihnen dann in der großen Drangsal vertrauen können? Oder wenn es heute schon so ist, dass uns der Mut fehlt, Menschen anzusprechen, wie dann in der großen Drangsal? Ein Traktat zu verteilen zum Beispiel. Und wenn wir uns heute abrackern, Energie einsetzen für materielle Dinge, werden wir sie dann in der Drangsal leicht zurücklassen können? Nun, die Fragen, was sollen die Fragen? Die zeigen uns, dass das Wissen über unsere Zukunft nicht ausreicht. Wir wissen ja, irgendwann wird Jehova eingreifen. Das wissen wir. Aber dieses Wissen allein, das reicht uns nicht. Sondern wir müssen ständig unseren Glauben stärken, damit wir mutig und mit Entschlossenheit für Jehova eintreten können. Denn das wird in Zukunft ganz, ganz wichtig für uns werden. Und wie können wir uns dafür stärken, mutig und mit Entschlossenheit für Jehova dazustehen, für ihn uns einzusetzen? Nun, wir müssen uns rechtzeitig, also am besten schon heute, von Jehova schulen lassen. Und dafür, das haben wir auch heute im Tagestext gelesen, gibt es ganz einfache Sachen. Es sind der Besuch der Zusammenkünfte. Jehova rät uns täglich in der Bibel zu forschen. Und auch wenn wir das nicht täglich in der Form schaffen, verstehen wir den Grundsatz, der dahinter steht. Und durch den Predigtdienst bleibt unsere Vision lebendig. Ja, und jetzt sagst du, ja, ja. Zusammenkünfte besuchen, Bibel lesen, persönliches Studium, Familienstudium, Predigtdienst, das haben wir schon so oft gehört, ne? Ist nichts Neues. Aber, ihr Lieben, es gibt keine andere Grundlage zum Überleben. Das sind die Dinge, die für uns wichtig sind, für die auch Jehova gesorgt hat. Kommen wir nochmal kurz zurück zur Situation, als wir dicht gedrängt mit unseren Brüdern und Schwestern im Königreichssaal sitzen. Der Lärm hat ja nachgelassen, völlige Ruhe. Bist du neugierig? Ein Bruder schaut schon mal vorsichtig aus dem Türspalt. Und du? Du bist auch neugierig. Du willst auch was sehen. Und wie prophezeit liegen jetzt alle leblos da, die sich erwählt haben, Jehova nicht zu dienen, die das Strafgericht ereilt hat. Du siehst Kriegsgerät, Wertgegenstände, Banknoten, die so vom Wind umhergetrieben werden, teure Autos, die stehen so rum und die besten Häuser sind unbewohnt. Dieser Anblick verschlägt uns die Sprache. Wir werden dann auf unsere Knie fallen und Jehova inständig und inbrünstig dafür danken, dass wir am Leben sind. Und jetzt wird uns deutlich bewusst, warum uns Jehova in der alten Welt immer sagen ließ, gebt euer Zusammenkommen nicht auf. Vielleicht läuft uns auch ein Schauer über den Rücken, wenn wir erkennen, dass Jehova recht hatte, als er uns sagen ließ, dass die alte Welt vergeht. Wer aber seinen Willen tut, dass der immer da bleibt. Und wir werden uns freuen, dass wir uns richtig entschieden haben, dass wir uns Jehova hingegeben haben und dass wir trotz der Probleme, die wir vielleicht haben, dem Spott und den Schwierigkeiten, die wir als Diener Jehovas eventuell haben mögen, ihm treu geblieben sind und ausgeharrt haben. Und dann, ja, dann geht's an die Arbeit. Wir haben ja eingangs gesagt, das Paradies muss errichtet werden. Wann war die Meldung nochmal in den Nachrichten? 28. November. Aber welches Jahr? 2012? 2013? Wir wissen es nicht. Wie war das chinesische Sprichwort? Wer die Ereignisse 3 Tage im Voraus weiß, wird 1000 Jahre im Reichtum leben. Wir können sagen, Wer die Ereignisse aus der Bibel kennt und heute schon danach lebt, der kann ewig leben. Und abschließend möchten wir noch Zephania 1, Vers 14 aufschlagen. Das soll der abschließende Gedanke sein. Zephania 1, Vers 14. Viele von uns kennen auch diesen Text, den haben wir schon oft gehört. Hier wird gesagt, der große Tag Jehovas ist nahe und er eilt sehr. Und ihr Lieben, es ist so, wir wissen nicht, wann Jehova eingreift, aber irgendwann sind es nur noch 3 Tage. Schönen Dank fürs Zuhören.